Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 24. Juni. Heute geht es bei uns um Folgendes. Die Seeländer Gemeinde Studen sorgt wegen einer Ausgangssperre für Jugendliche unter 14 Jahren für Schlagzeilen. Was ist da los? Wir schauen uns das näher an. Und weil wir am Freitag mit technischen Problemen zu kämpfen hatten, holen wir heute den Radioblog nach. Unsere Kolumnistin Miriam Zürcher fragt sich, was Frauen, Transpersonen, Intersexuelle, Nonbinäre oder Agender-Personen, kurz TINFA, anstellen müssten, um mal so viel Aufmerksamkeit zu erhalten wie männliche Fußballer an der EM.
Eine TINFA-Person müsste, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erlangen, eine Männerfußballmannschaft entführen und ein Spiel à la Hunger Game aufziehen und das so super appealing und spannend gestalten, dass zwar alle Bits Krüppel hätten, aber dann trotzdem ein Public Viewing aus dem Boden stampfen würden.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Der Gemeinderat der Stadt Bern hat heute das Budget fürs nächste Jahr vorgestellt. Sarah Heinzmann hat die Einzelheiten.
Die Stadt Bern rechnet für das Jahr 2025 erneut mit roten Zahlen. 28 Millionen Franken beträgt das prognostizierte Defizit bei einem Budget von 1,4 Milliarden. Das kommuniziert der Gemeinderat heute bei einer Medienkonferenz. Für das Jahr 2025 seien rekordhohe Investitionen im Umfang von fast 200 Millionen Franken vorgesehen. Der Großteil dieses Geldes fließe in Schulgebäude und Sportanlagen, so der Gemeinderat. Hinzu kommen Mehrausgaben für eine wachsende Stadt. Die Vorgaben der Finanzstrategie würde mehrheitlich nicht eingehalten werden, deswegen gelte es, Prioritäten zu setzen und neue Ausgaben nur restriktiv zu beschließen, so der Gemeinderat. Die SP-Stadt Bern meinte heute, sie würde das Budget 2025 mittragen. Es handle sich um wichtige Investitionen in eine lebenswerte und wachsende Stadt Bern. Kritisch äußerte sich die FDP-Stadt Bern. Mit dem Budget setze der Gemeinderat die Zukunft der Stadt Bern aufs Spiel, so die FDP in einer Medienmitteilung. Auch die Mitte-Stadt Bern lehnt das Budget 2025 ab. Die Mitte fürchtet in dem Budget einen direkten Weg zu einer Steuererhöhung und fordert, dass sich die Stadt wieder auf die Kernaufgaben fokussiert.
Damit zu den weiteren Meldungen des Tages. In Bern wurde am Samstag gegen die Diktatur Eritreas demonstriert. Die VeranstalterInnen sprechen von 2000 Teilnehmenden, die aus der ganzen Schweiz für die Demonstration angereist seien. Die regimekritische Demonstration startete auf dem Bundesplatz und zog durch die Berner Innenstadt und sei friedlich verlaufen, wie die Zeitung Der Bund berichtet. In Redebeiträgen wurde unter anderem ein Stopp der Passbeschaffungspflicht für EritreerInnen gefordert. Auch wurde der Entscheid, abgewiesene EritreerInnen künftig nach Ruanda auszuschaffen, kritisiert. Am 13. Juni 2024 entschied das Parlament, abgewiesene EritreerInnen nach Ruanda oder in einen anderen Drittstaat ausschaffen zu wollen. Dieser Entscheid sei einseitig diskriminierend, so die OrganisatorInnen der Demonstration. Wir haben in der Vergangenheit im Rabe Info über den Parlamentsentscheid berichtet. Damit schauen wir in die Südschweiz, wo am Wochenende heftige Unwetter tobten. Die Regenfälle vom Wochenende haben für große Schäden in den Kantonen Wallis und Graubünden gesorgt. So war das Dorf Zermatt zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten, wie SRF berichtet. Im Misox im Kanton Graubünden hat zudem eine Gerölllawine mehrere Häuser verschüttet. Seit Samstag läuft die Suche nach Vermissten. Eine Person ist dabei tot aufgefunden worden, zwei weitere werden noch immer vermisst. Von den Unwettern in Misox sind auch 6 Wasserkraftwerke und die Autobahn A13 betroffen. Teile der A13 wurden von den Wassermassen weggespült. Es ist aktuell nicht möglich, von Roveredo zum San Bernardino Pass und umgekehrt zu fahren. Wie lange die Reparaturarbeiten brauchen werden, ist noch unklar. Damit ins Ausland. Ägypten entzieht nach den Todesfällen bei der muslimischen Pilgerfahrt Hajj Dutzenden von Reisebüros die Lizenz. Den Reiseagenturen wird Täuschung vorgeworfen, berichtet der Fernsehsender Africa News. Die Anbieter hätten ihren KundInnen BesucherInnen-Visa statt Hajj-Visa besorgt und so die Todesfälle mitzuverantworten. Beim Hajj, der alljährlichen muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka, ist es Medienberichten zufolge zu über 1000 Todesfällen gekommen. Grund dafür waren Temperaturen von über 50 Grad. Der saudischen Nachrichtenagentur zufolge hatte eine große Mehrheit der Verstorbenen keine offizielle Genehmigung und sei nicht in angemessenen Unterkünften unterwegs gewesen. Wie die BBC berichtet, wurde Saudi-Arabien dafür kritisiert, zu wenig zu tun, um die Reise für nicht registrierte PilgerInnen sicherer zu machen. Denn diese haben keinen Zugang zu klimatisierten Unterkünften und den offiziellen Transportmitteln. Terroristen haben in der russischen Teilrepublik Dagestan orthodoxe Kirchen und eine Synagoge angegriffen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Dabei sollen mindestens 15 Polizisten und mehrere ZivilistInnen ums Leben gekommen sein, darunter ein Priester. Mehrere Angreifer wurden nach Angaben der Sicherheitskräfte getötet. Die Hintergründe sind noch unklar, Beobachter gehen von islamistischen Tätern aus. Im vergangenen Jahr hat es in der Region antisemitische Attacken vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs gegeben. Dagestan liegt an der Grenze zu Georgien und Aserbaidschan. Und damit schließlich zum Wetter. Morgen Dienstag ist es den ganzen Tag durch mehrheitlich sonnig bei Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad. Gegen Abend wird es gewitterhaft, es ist mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Am Mittwoch kann es immer mal wieder zu Regenschauern kommen, dazwischen ist es bewölkt bei knapp 25 Grad. Am Donnerstag bleibt es dann mehrheitlich trocken, es wird bei um die 27 Grad größtenteils sonnig.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Kommen wir zum Medienrummel um die Gemeinde Studen im Berner Seeland. Eine geplante Ausgangssperre für unter 14-Jährige ab 22 Uhr sorgt bei den jungliberalen Bern für rote Köpfe. Sie sehen die Grundrechte gefährdet, die Gemeinde hingegen sieht in der Ausgangssperre ein Mittel, um gröberen Konflikten vorzubeugen. Unsere Politikredaktorin Sarah Heinzmann hat sich mit den Details auseinandergesetzt. Sarah, was ist denn überhaupt los in Studen? Ist etwas passiert, damit es jetzt eine Ausgangssperre für Jugendliche braucht?
Nein, nicht konkret. An der Gemeindeversammlung vor 2 Wochen hat die Gemeindebevölkerung ein neues Ortspolizeireglement verabschiedet. Darin definiert ist unter anderem auch diese Ausgangssperre für Jugendliche unter 14 Jahren ab 22 Uhr. Im neuen Ortspolizeireglement ist auch ein Bettelverbot enthalten, obwohl es in Studien gemäß dem Gemeindepräsidenten Heinz Lanz keine bettelnden Personen gebe. Dies alles ist nahezu einstimmig und ohne große Diskussionen angenommen worden.
Es scheint, dass dieses neue Reglement also Themen aufgreift, die gar nicht akut sind. Wozu das denn?
Der Gemeinderat Studen spricht von einem Bedürfnis nach einer präventiven Regelung. Man wolle Richtlinien schaffen, auf die man zurückgreifen könne, sobald es nötig werde.
Nochmal zu der Ausgangssperre. Ist eine solche überhaupt ungewöhnlich?
Nein, es gibt allein im Kanton Bern über 20 Gemeinden, die eine Ausgangssperre für Jugendliche kennen. Vielerorts gilt es für alle schulpflichtigen Kinder, mancherorts auch für Jugendliche bis 16 Jahren. Das Beispiel aus Studien ist also gemäßigter als andernorts.
Jetzt haben vor allem die Berner Jungfreisinnigen Kritik an der Studener Ausgangssperre geübt. Diese kritisieren, die Gemeinde Studen nehme Kinder in Beugehaft und bevormunde die Erziehungsmethoden der Eltern. Was ist dran an dieser Kritik?
Ja, Beugehaft ist an dieser Stelle wohl eher ein unpassender Begriff, aber grundsätzlich sind Ausgangssperren auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Der Artikel 22 der Bundesverfassung garantiert die Versammlungsfreiheit, die durch eine solche Ausgangssperre eingeschränkt wird. Und in der Schweiz Grundrechte einzuschränken, da muss ein öffentliches Interesse vorliegen. Im Falle einer Ausgangssperre für Jugendliche könnte mit dem Kindeswohl argumentiert werden. In der Vergangenheit haben Ausgangssperren für Jugendliche aber immer wieder für Kritik gesorgt.
Wo gab es denn in der Vergangenheit bereits Widerstand gegen Ausgangssperren?
Ja, beispielsweise in den Gemeinden Wohlen und Kehrsatz gab es Proteste von Jugendlichen, woraufhin Ausgangssperren gekippt wurden. Das ist aber nun schon über 10 Jahre her und die Kritik kam damals hauptsächlich von der Linken. Der SP-Politiker Cedric Wermuth reichte damals im Nationalrat einen Vorstoß ein, um Ausgangssperren auf nationaler Ebene zu verbieten, jedoch ohne Erfolg.
Aber Erfolg hatte also zumindest in Kehrsatz und Wohlen der Druck der Straße. Gibt es bald Jugendproteste in Studen?
Nun, wie gesagt, im Moment kritisieren vor allem die Jungliberalen des Kantons Bern das Vorhaben der Ausgangssperre. Und die haben gemäß Präsident Jason Steinmann keine Mitglieder vor Ort.
Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, Gesetze auf Gemeindeebene zu verhindern?
Bei Gesetzen auf Gemeindeebene kann beim Regierungsstatthalteramt Beschwerde eingereicht werden, in diesem Fall das Regierungsstatthalteramt Zeeland. Dieses musste übrigens bereits im Jahr 2015 eine Ausgangssperre für Jugendliche unter 16 Jahren in Aarberg prüfen. Diese Beschwerde wurde gutgeheißen und die Ausgangssperre kam nicht durch.
Das heißt, eine Beschwerde gegen die geplante Ausgangssperre wäre eine Option für Studen?
Ja, theoretisch ja, aber die Beschwerde muss von BürgerInnen der Gemeinde kommen.
Und die Berner Jungfreisinnigen haben vor Ort ja keine Mitglieder.
Genau. Sie würden aber StudentInnen bei einer Beschwerde unterstützen, das meinten die Jungliberalen. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, denn am 1. Juli tritt die Ausgangssperre bereits in Kraft, wenn keine Beschwerde bis dahin eingeht.
Vielen Dank, Sarah, für deine Ausführungen.
Rabe Info.
Der heutige Radioblog stammt aus der Feder von Miriam Zürcher. Sie sinniert über die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Sie fragt sich, was Frauen, Transpersonen, Intersexuelle, Nonbinäre oder Agenderpersonen, kurz TINFA, anstellen müssten, um mal so viel Aufmerksamkeit zu erhalten wie männliche Fußballer an der EM.
Zu Zeiten, in denen neben meinem Balkon ein Public Viewing stattfindet, Menschen, alt, jung, dick, dünn, aber vor allem in einem Fußballhemd, zu neben meinem Balkon strömen, um mal wieder, wie alle paar Jahre, ihre Männer, ihre Lieblingsnation beim Schutte anzufeuern, dann entflammt auch bei mir ein kleiner Patriotismus, der Prokrastination. Prokrastination, ein vereintes Volk der Nachhinterschieberinnen. Eine Nation, wo Leistungsdruck an allerletzter Stelle steht. Prokrastination, Prokrastination, ole, ole, Prokrastination. Und wenn sie wirklich auch an dieser Meisterschaft mitmachen würde, die Prokrastination, sie käme immer in letzter Minute aufs Spielfeld. Mussten zuerst noch aufräumen, noch das Trikot flicken, noch eine Grundsatzdiskussion führen, noch dies und das. Ich kenne das gut. Muss Dinge erledigen, und sinniere lieber darüber nach, wie ich meinen Nachbars nett, aber eindringlich mitteilen könnte, dass ich es ein bisschen nervig finde, das mit dem Public Viewing. Ich könnte einen Brief schreiben oder es an der Wegesitzung besprechen oder einen Text drüber schreiben, den einsprechen, dem Radio schicken und darauf hoffen, dass jemand von Ihnen genau in den 2,5 Minuten, wo der Text läuft, auch Radio hört und Sie darauf kommen, dass Sie gemeint sind und in Zukunft Ihre Nachbarn in solche Unternehmungen einbinden? Und dabei stolpere ich ein wiederholtes Mal über die Frage, die nicht ich erfunden habe, aber ich mich in diesen Zeiten immer wieder frage. Was müsste eine TINFA-Person tun, um dieselbe Aufmerksamkeit wie diese Fußballmänner zu kriegen? Und nein, für Nemos Sieg im ESC wurden nicht während Wochen in ganz Europa in jeder verfickten Beiz ein Public Viewing installiert. Ein Kopf, den ich sehr liebe und der manchmal bits morbide Lösungen auf Lager hat, hatte folgende Antwort. Eine TINFA-Person müsste, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erlangen, eine Männerfußballmannschaft entführen und ein Spiel à la Hunger Game aufziehen und das so super appealing und spannend gestalten, dass zwar alle Bits Krüppel hätten, aber dann trotzdem ein Public Viewing aus dem Boden stampfen würden. Und alt, jung, dick, dünn in Fußballhemd spazieren fröhlich durch die Stadt, ole ole. Und ich sitze zu Hause und habe immer noch nichts erledigt, außer mich in Rage zu schreiben und hoffe sehr, dass auch andere bezässig sind, dass der wahrscheinlich einzige Weg als TINFA-Person die Aufmerksamkeit von ganz Europa zu kriegen, dahin führt, ein Dutzend Männer zu entführen. Und während ein paar auf die Hupe drücken, weil ihre Lieblingsnation gewonnen hat, schicke ich viel, viel Liebe an jede Beiz und jede Stube, die auch entschieden das Männer-Shooty-Turnier boykottiert.
Ein Beitrag von unserer Kolumnistin Miriam Zürcher.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir bereits am Ende des Rabe Info vom Montag, 24. Juni. Schön wart ihr dabei. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Dann stellen wir euch den Audiofilm In the Womb of a Civil Woman vor. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Noah Piu. Macht's gut, heit schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.